Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst, bei einer Interviewfolge von Der Pudel und der Kern. Wir begrüßen heute den Tobias Haber bei uns in der Runde im Pudelstudio. Der Tobias ist Redakteur beim SZ-Magazin, aber auch vor allem als Autor unterwegs, hat wirklich spannende Bücher geschrieben, zum Beispiel, und das bekannteste ist wohl Die große Entzauberung und Der gekränkte Mann, war ein zweites wichtiges Buch. Eines von vielen, ihr findet unter seinem Autorenprofil von der SZ die meisten Bücher. Und jetzt aber, weswegen wir heute sprechen, ist schon ein Jahr her, dass ein großes Stück, ein spannender Artikel vom Tobias im SZ-Magazin erschienen ist. Das heißt eben, hieß damals Unter Heiden, und in dem der Tobias beschreibt, wie sein Leben als praktizierender Katholik oder beziehungsweise gläubiger Katholik in einer modernen Welt so stattfindet und was es auch für teilweise zu abgefahrenen Situationen kommt, wenn er sich outet als jemand, von dem man das gar nicht denkt, Redakteur in einer modernen Zeitung mit eher, nennen wir es, linksliberaler Ausrichtung, wohnt in einem Ausgehviertel in München und ist dann aber jeden Sonntag oder häufig am Sonntag nicht beim Brunchen im Glockenbachviertel, sondern eben in der Kirche. Du bist, glaube ich, auch ansonsten häufiger in der Kirche. Also ist einfach ein praktizierender Christ. Und darüber, nachdem dieser Artikel im SZ-Magazin so viel Resonanz erzeugt hat, begeistert Mails, aber auch fragende Mails, hat Tobias sich entschieden, ein eigenes Buch dazu zu schreiben, was jetzt gerade erschienen ist. Das heißt eben auch Unter Heiden im BTB Verlag. Ich glaube, gehört zu Penguin, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, Random House.
Random House, genau. Also insofern, spannendes Thema, und deswegen wollen wir uns heute mal über Religion und Glauben unterhalten. Und in dem Sinne erstmal herzlich willkommen, lieber Tobias.
Hallo, danke für die Einladung.
Und natürlich auch an dich, wie immer, Albert, servus.
Danke, Jan. Hallo, Tobias.
Hallo.
Also, damit nochmal die restlichen Daten und Fakten zu dir transparent sind, du bist ein 75er Baujahr, bist aufgewachsen im Bayerischen Wald, eben so eine, ja, schon, glaube ich, schwerpunktmäßig katholisch geprägte Gegend, auch in einem Dorf, wenn ich es richtig verstanden habe.
Oder ja, ist eine Kleinstadt.
Zumindest eine Kleinstadt. Und insofern, glaube ich, da liegt auch viel begründet in dem, weswegen du von der kindlichen Prägung, was bei uns ja ein wichtiges Thema immer ist, vieles von dem, was uns ausmacht, entsteht ja in der Kindheit und in der Jugend. Und deswegen mal gleich meine erste Frage. Also ist bei dir dann dieses ein christliches Urvertrauen, eine christliche Prägung in deiner Kindheit und in der Jugend entstanden, oder kam das erst später?
Nee, das hat definitiv mit meiner Kindheit zu tun. Also meine Eltern haben mich einfach christlich-katholisch erzogen. Das war auch zu der Zeit und in diesem Landstrich überhaupt nichts Besonderes. Der Kirchgang war normal. Nachher ging man ins Wirtshaus. Das war der Heilige Sonntag. Geredet, getuschelt wurde über die, die nicht in der Messe waren. Heute ist es umgekehrt. Heute sagt man sich, wie, der geht noch in die Kirche, der ist noch in diesem Verein. Und deswegen habe ich natürlich auch das Buch geschrieben, weil ich das Gefühl habe, ich komme davon, bin da von der Mehrheit eigentlich zur Minderheit geworden. Und die Prägung ist katholisch. Ich war, grob gesagt, die ersten 20 Jahre meines Lebens praktizierender Christ, ohne mir viel Gedanken darüber zu machen. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich gar nicht so tief damit auseinandergesetzt. Dann war ich 20 Jahre ziemlich weit weg vom Glauben, von der Kirche, von Gott. Die Freiheit drängte in mein Leben. Ich habe Welt erfahren, ich bin viel gereist, ich habe Autoritäten abgestreift, in Frage gestellt. Und seit einigen Jahren kehrt der Glaube mit Wucht zurück. Aber ohne diese Prägung kann ich schon, also vermute ich, wäre ich jetzt nicht so gläubig oder würde nicht so fest im Glauben stehen, wie ich es heute tue.
Und was gibt dir dann also welchen Effekt spürst du, wenn du in die Kirche gehst, wenn du vielleicht sogar beichtest als Katholik?
Also ich bin keiner, der regelmäßig beichtet. So fromm bin ich nicht. Meine letzte Beichte liegt ein paar Jahre zurück. Aber ich gehe wieder regelmäßig in die Heilige Messe. Manchmal gehe ich trotzdem brunchen und gehe dann in die Abendmesse am Samstag oder am Sonntag. Ich bete regelmäßig. Ich versuche, mich mit Gott zu verbinden. Ich versuche, aus dem Alltag, aus den ständigen Zwängen, die ein Alltag im 21. Jahrhundert mit sich bringt, mich immer wieder bewusst zu entfernen. Es gibt so eine relativ bekannte Definition von einem Theologen, Johann Baptist Metz heißt der: Religion, die kürzeste Definition für Religion ist Unterbrechung. Also du unterbrichst und gehst weg vom Ego, gehst weg, gehst in die Distanz zu dir selbst und suchst dir einen außerordentlichen Bezug, nämlich Gott, der in einer anderen Dimension, in einer anderen Ebene ist. Das mache ich regelmäßig und das ist ein Ritual und das entlastet. Also man kann sich selbst aus der Distanz anders betrachten und ich vergleiche es ganz gern mit so einer Fernreise. Wer mal sich aus Europa rausbewegt hat, aus der westlichen Welt rausbewegt hat, in ein afrikanisches Land oder in ein asiatisches Land, wo alles anders läuft. Erst ist man irritiert, aber dann fühlt man sich seltsam frei nach einer Zeit. Also mir geht es immer so, dass in der Fremde die eigene Selbstentfremdung sich auflöst. Und ich fühle mich auf einmal lebendiger denn je, gerade weil ich nicht weiß, wie die Dinge laufen, gerade weil es nicht um mich geht, gerade weil ich verletzlich oder hilflos bin. Und so ein bisschen geht es mir auch so in der Messe oder wenn ich mich in einen religiösen, christlichen Kontext begebe. Es entsteht eine Distanz zu mir selbst und dadurch empfinde ich Halt und Trost.
Und sind das dann auch Momente der Spiritualität oder ist das wirklich eher ein Moment der Reflexion?
Natürlich klappt es nicht immer mit der Spiritualität und der Mystik und der Transzendenz. Es gibt kein gläubiges Leben, auch ohne Zweifel, ohne Anfechtung. Das ist immer mit dabei. Aber das Buch, das ich gerade geschrieben habe, ist schon auch ein Plädoyer dafür, die Kirche und den Glauben eben nicht nur als Institution, die Werte vertritt, die für Moral ist, die Menschenrechte oder bestimmte Werte, die in einer Gesellschaft wichtig sind, vertritt, sondern ich bin schon ein großer Freund und Anhänger auch dieses Unglaubliche und Unwahrscheinliche, dass es Gott gibt, dass er Mensch geworden ist, dass es das ewige Leben gibt, dass es Hoffnung gibt, dass das Gute siegt und nicht das Böse die Oberhand behält. Also alles, was sich irre unwahrscheinlich und verrückt anhört im aufgeklärten 21. Jahrhundert, diese Dinge wieder zu betonen, also Transzendenz, Metaphysik, also das unwahrscheinliche Glauben heißt schon für mich Glauben.
Albert, bei dir hat's, das habe ich förmlich, körperlich gespürt, gerade resoniert bei dem Thema den Schritt anhalten oder mal innehalten und über sich wieder nachdenken, in Schwingungen kommen auch mit den anderen Themen. Siehst du da große Parallelen zur praktischen Philosophie?
Ja, unbedingt. Ja, du hast es richtig bemerkt. Weil bei mir sind immer die ersten Kapitel in meinen Büchern, oder eins der ersten, ist immer Sammlung. Das heißt, bevor man nicht den Schritt anhält und sich mal über sich selbst und sein Leben Gedanken macht, dann gibt es keine Entwicklung. Dann gibt es keinen Fortschritt, keine Entfaltung der Persönlichkeit und dann wird es schwierig im Leben. Deshalb ist es so wichtig, Pausen zu machen, Ruhe zu machen, sich besinnen, alle elektrischen Geräte abschalten, in die Einsamkeit geht. Und auch was du gesagt hast zu der Fremde, dass man in der Fremde, das war ein schöner Satz, die eigene Entfremdung entdeckt und auflöst, die man so im Alltag so hat. Denn man wird zu dem, was man tut. Und das hat dann so eine große Macht über einen. Und auch, was du gesagt hast zur Distanz. Ich sage manchmal, Philosophie, praktische Philosophie, ist vor allen Dingen Distanz schaffen. Also aus sich raus, aus dem Saft, auf sich drauf gucken, weil man nur dann Steuermann bleibt seines Lebens. Dann sieht man, ach, da geht's gut, da geht's nicht gut. Wenn man diese Distanz nicht schafft und auf sich drauf guckt, und dann entdeckt man gar keine Entfremdung, und Entfremdung ist Leiden. Dann weiß man nicht, was man eigentlich will, wer man eigentlich ist, und das ist so wichtig. Und natürlich sind, wenn man das richtig in jeder Religion hat, diese Ruhephasen, den Rückzug, und wenn man das wirklich mit Herzen betreibt, das ist das Problem bei alten Religionen, da gibt es halt sehr viele Pharisäer, die gehen dann in die Kirche, aber da findet keine Besinnung statt. Da geht das Herz nicht mit, das wird vorne abgegeben. Das sagte schon Konfuzius, der ein großer Freund von Ritualen war, von Gewohnheiten. Gesagt, also man muss sie immer mit Sinn betreiben. Wenn du vergisst, warum du es machst, dann kannst du es auch sein lassen. Und dann, wenn man das dann so nimmt, so jetzt suche ich mal meine Transzendenz, meine spirituellen Gefühle, jetzt schaue ich mal in meinen Inneren, ist da vielleicht etwas, was größer ist, was stärker ist? Ich nehme Kontakt auf zum Umgreifenden, wie Karl Jaspers sagen würde. Das sind alles schöne Momente. Ich glaube, obgleich ich durch und durch Philosoph bin, dass es die Vernunft beschränkt ist und das heißt eigentlich immer eine Grenze hat. Und wenn du eine Grenze setzt, Hegelsche Dialektik, dann setzt du auch immer das, was jenseits der Grenze ist. Und ich glaube daran, dass es so eine Dimension gibt, die wir nicht mit der Vernunft ergreifen können. Und da fangen die Religionen an. Und auch wenn ich keiner Religion angehöre, dieses Gefühl zur Transzendenz, zum Umgreifenden, zu dem Größeren, was man selbst ist, das halte ich für sehr wichtig, das zu pflegen. Ob man darüber redet, ob man dann in die Kirche geht, das ist dann wieder das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich gehe nicht in die Kirche, aber diese Momente suche ich auch. Die können mir auf einem hohen Berg oder einem tollen Naturpanorama, kann ich mich verlieren, mein Selbst, mein Ich, mein Ego vergessen, aus dem Hamsterrad heraustreten und manchmal auch so spüren, ach, man ist ein Teil von einer Ewigkeit. Und das nenne ich dann religiöse Gefühle. Der Schleiermacher hat das auch so schön umschrieben. Und diese kenne ich allerdings wohl und die schätze ich auch und die pflege ich auch. Man könnte sie religiöse Gefühle nennen. Ich nenne sie nicht so. Oder zur Transzendenz, Spiritualität. Das halte ich für einen sehr wichtigen Bereich im Leben eines jeden Menschen.
Ich kann berichten, also anders als du, Albert, ich würde mich auch als gläubigen Christen bezeichnen. Meine Mutter war ja eben evangelische Religionslehrerin und ich hatte jetzt eben auch so einen Moment, so eine Art Nagelprobe. Die hat zwar mit Geld zu tun, aber trotzdem habe ich da gemerkt, dass ich immer noch relativ stark auch offensichtlich an so eine höhere Macht glaube. Also zum einen eben bei meinem Herzstillstand, den ich ja mit viel Glück überlebt habe, habe ich eben auch das Gefühl gehabt, irgendjemand hat das für mich, das, was da alles so positiv ineinander gegriffen hat, für mich geregelt und hat das irgendwie, hat mich noch nicht zu sich rufen wollen. Und dann kam ein Steuerberater auf mich zu, als ich dann meine Anteile an der Agentur verkaufen wollte und meinte, und jetzt dann aber aus der Kirche austreten, ne? Weil da natürlich auch ein großer Batzen Kirchensteuer dann fällig würde. Und eben, ja, ich habe es nicht übers Herz gebracht, auch wenn es finanziell sehr lukrativ gewesen wäre, aus der Kirche auszutreten, nur weil ich eine Summe X sparen könnte. Da habe ich gemerkt, und auch ich merke es natürlich auch, wenn ich hin und wieder in die Kirche gehe, dass mir das immer noch was bedeutet. Und ich glaube auch, aus der Jugend ich da so eine positive Prägung und eben auch dieses Urvertrauen mitgenommen habe. Kurzer Exkurs zu mir, jetzt wieder zu dir, Tobias. Du definierst dich ja, glaube ich, oder das Buch geht ja auch sehr stark darum, dass du eben Katholik bist. Und ich bin eben protestantischen Glaubens und frag dich jetzt mal, siehst du dich da in erster Linie als Christ oder in erster Linie als Katholik oder ist das vielleicht trotzdem, fließt das irgendwie zusammen und die Ökumene ist ja auch ein spannendes Konzept?
Also ich sehe mich natürlich als Christ, aber innerhalb des Christentums bin ich einfach so katholisch geprägt. Das kann ich einfach nicht leugnen. Das merkt man sehr schnell, wenn man noch nicht mal über den Glauben spricht, sondern überhaupt über die Art, wie man lebt und was einem wichtig ist. Aber ich schaue jetzt nicht auf Protestanten herab. Ich schaue überhaupt nicht auf andere Glaubensrichtungen herab. Es ist sogar so, dass, also ich war 15 Jahre mit einer asiatischen Buddhistin in einer Liebesbeziehung. Das war eine hochinteressante Zeit, ja, weil andere Paare streiten sich darüber, wer den Geschirrspüler ausräumt. Darüber haben wir uns leider auch gestritten, aber immer wieder auch über religiöse und spirituelle Themen. Und ich bin auch viel gereist in meinem Leben. Ich war viel in Afrika, Asien, ich habe das vorhin erwähnt. Und ich habe ein großes Interesse daran, Leute dabei zu beobachten, wie sie einen anderen Glauben ausüben. Also ich finde es schön, wenn Leute an irgendwas glauben und fühle mich ihnen eigentlich viel näher, auch wenn sich unsere Glaubensrichtungen widersprechen, als Leute, die sagen, sie glauben überhaupt nichts oder sie folgen streng der Ratio oder streng den Wissenschaften, wobei man dann immer noch sagen muss, was sind eigentlich die Wissenschaften. Also ich mag Leute und empfinde eine Nähe zu Leuten, die sagen, ich glaube, es gibt einen Bereich, eine Dimension, die wir nicht mit dem Verstand erfassen können. Und dazu zählen übrigens auch sehr, sehr viele renommierte Naturwissenschaftler. Ja. Also mit diesem Argument, heute kann man doch nicht mehr einem Aberglauben anhängen, dem kann man sehr leicht begegnen, wie viele renommierte Physiker, Biologen, Evolutionsbiologen früher, aber auch heute noch gläubige Menschen sind.
Ja, ich glaube, ja, man kann ja keine einzige Wissenschaft begründen, ohne nicht irgendwo im Elementaren einen Glaubenssatz statuiert. Ne? Also es geht ja nicht, man kann nicht die durchweg, also irgendwo gibt es Axiome, heißt es, oder so Grundannahmen heißt es. Also es gibt, glaube ich, keine Wissenschaft streng genommen, die nicht irgendwo im Glauben mündet oder auf einen Glaubenssatz, den man nicht mehr wieder beweisen kann, gründet.
Ich habe auch gestern, also ganz anderer Zusammenhang, ich habe Zeitung gelesen und da ist mal, ging es ums Weltall, ums Universum und ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber da war die Rede von Hunderten von Milliarden Galaxien und jede Galaxie hat wiederum Hunderte von Milliarden Sternen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir unsere Welt so erforscht haben oder dass sie auch nur so erforschbar ist, dass wir sagen können, Gott kann es ganz bestimmt nicht geben.
Und das ist ja auch die Hoffnung, die jedem Christen so ein bisschen innewohnt, dass da eben irgendwas Unerklärliches, irgendwas ist, was also in verschiedenen Lebensbereichen und in letzter Konsequenz dann halt auch dieses Thema des ewigen Lebens oder eben des Weiterlebens nach dem Tod und dann eben auch Hoffnung gibt. Ist das ein Thema, was für dich wichtig ist oder ist das eher so ein schönes Beiwerk?
Nee, das ist das entscheidende Thema. Die Hoffnung darauf, dass es neben der irdischen Existenz noch ein anderes, vielleicht sogar gültigeres, richtigeres Leben gibt. Also der Tod nicht als Ende, sondern als Vollendung, heißt es in einem katholischen Jargon, also als zweite Geburt. Frag mich nicht, wie die aussehen soll. Frag mich nicht, ob ich überzeugt bin, dass es das gibt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, große Zweifel immer wieder an der Kirche, am Glauben, an der Anwesenheit Gottes, an der Existenz Gottes. Aber komischerweise leide ich gar nicht so drunter unter dem Zweifel. Also die Tatsache, dass sich Gott nicht beweisen lässt, ist für mich kein Hindernis am Glauben, sondern die Voraussetzung. Wenn ich wüsste, dass es ihn gibt, wäre es ja wahnsinnig langweilig. Da können wir uns über eine Excel-Tabelle unterhalten. Ja, da ist alles schwarz auf weiß. Aber dieser Sprung ins Ungewisse, in ein Leben mit bestimmten Prioritäten, ich will Jesus Christus nachfolgen, ich will Liebe in die Welt bringen, ich will eher geistigen Besitz als materiellen Besitz. Ich will immer wieder versuchen zu vergeben, auch denen, die mir Böses getan haben. Mir gelingt es nicht immer, aber ich versuche es immer wieder. Und ich merke, wie mein eigenes Leben dadurch, dass ich oft den schwierigeren Weg gehe, besser wird. Wenn man das einmal erfahren hat, dann ist es auch schon eine Art von Gottes Existenz, ja, die für mich da irgendwie sich manifestiert. Und für mich ist es wie so eine Abenteuerreise. Ich gehe einen Weg, von dem ich nicht weiß, wohin er führt und wie er mich verändert. Und genau deswegen will ich hingehen.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Jetzt hast du ja ein paar Werte gerade genannt, die dir scheinbar sehr wichtig sind. Ich nehme immer wieder mit, dass das Thema, ich nenne es jetzt Barmherzigkeit oder Nächstenliebe, dass das ein Wert ist, den die Kirche sehr stark nach vorne stellt. Und ich glaube eben, weil sie so an Bedeutung verliert, verliert vielleicht auch dieser Wert an Bedeutung. Was bedeutet er für dich?
Nächstenliebe ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Man muss auch aufpassen, weil er so inflationär gebraucht wird, fast schon eine Floskel geworden ist. Und weil die Kirche ihn selbst immer wieder mit Füßen tritt, beziehungsweise einzelne Kleriker ihn mit Füßen treten. Die Kirche ist nun mal eine Gemeinschaft von Menschen, die auch Sünder sind, die auch Fehler machen, große Fehler machen, teils kriminell sind. Nächstenliebe ist ein interessanter Begriff, weil er ist das eigentlich revolutionär Neue am Christentum meiner Meinung nach. Viele Leute würden das zum Beispiel synonym verwenden mit sowas wie Solidarität. Ich finde aber Solidarität, hört man ja auch sehr oft heutzutage, bezeichnet oft oder meint oft Solidarität mit denen, die ähnlich denken wie ich selbst, die in der gleichen Peer Group sind, wie man heute sagen würde. Vielleicht sogar Solidarität gegen eine andere gesellschaftliche Gruppe, wenn wir jetzt über diese ganzen Kulturkämpfe sprechen, die im Internet toben. Nächstenliebe heißt was viel Radikaleres. Versuche jeden Menschen zu lieben, auch wenn er dir Böses tut, auch wenn er Böses in die Welt bringt. Es gibt so ein wahnsinnig schönes Zitat von Augustinus: Man muss jeden Menschen lieben, entweder weil sie gut sind oder damit sie gut werden. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Aber wenn man sie immer wieder versucht, habe ich das Gefühl, kann die Welt ein besserer Ort werden. Und da muss eben jeder bei sich selbst anfangen.
Und geht es dabei nicht aber auch darum, dass man eben so unvoreingenommen aufeinander zugeht, eben auch nicht irgendwie versucht im Austausch, also ich gebe dir das, meinetwegen meinen halben Mantel, und du gibst mir dafür später irgendwas anderes, sondern darum geht es eben gerade nicht, sondern völlig unvoreingenommen gebe ich dir, ohne im Austausch irgendetwas zu erwarten. Und dann kann, wenn die Welt so funktioniert, dann könnte das ja eine schöne Zukunftsperspektive bieten.
Es ist natürlich eine Utopie, aber ich kann nur sagen, dass ich es immer wieder versuche. Also auf Menschen, gerade auf Menschen zuzugehen, mit denen man sich überhaupt nicht mehr auseinandersetzen will. Oder auch jetzt als Journalist, mich mit Leuten an einen Tisch zu setzen, wo andere sagen, mit dem will ich nicht reden, der ist auf der falschen Seite, also auch jetzt politisch gesprochen. Ist für mich so ein Credo als Journalist und Autor, erstmal mich für jeden zu interessieren, warum sind Menschen so, wie sie geworden sind. Kann ich verstehen, warum er politisch abgedriftet ist. Nicht einfach nur in eine Ecke schieben. Und das ist für mich schon auch christlich gedacht und ja klar, geben ohne unbedingt eine Gegenleistung zu erwarten, in der Hoffnung, dass das große Ganze dadurch ein Stück besser wird.
Albert, siehst du da Parallelen? Welcher deiner bevorzugten Philosophen würde da heimlich nicken, wenn er sowas hört?
Fast alle, also nicht nur. Also eine große Übereinstimmung mit dem, was die Philosophie, die tiefsten Denker auch gedacht haben. Also, Konfuzius ist 500 vor Christus und dennoch hat er gesagt, das Wichtigste seiner Lehre ist Treue gegen sich selbst, Authentizität und Güte gegen anderen. Und der Yen im Chinesischen, Menschlichkeit, man sagt auch gegenseitiges Verstehen, war für ihn der allerhöchste Wert. Also, und das war verbunden mit Milde auch, ne, mit Verzeihen können, mit gerade den Anerkenntnis, dass wir schwache Wesen sind. Das steckt ja auch schon im Erkenne dich selbst drin, in dem Aufruf im Apollontempel zu Delphi, lange vor Sokrates. Sokrates stellte dann diesen Ausspruch in das Zentrum seiner Philosophie, aber schon 200 Jahre davor oder 150 Jahre davor stand es darin und das meinte, vergiss nie, dass du ein schwaches, begrenztes, sterbliches Wesen bist, überhebe dich nicht über andere, verurteile nicht andere, könnte man auch sagen, als Menschen, dass jede Art von Verurteilung ist eine Überhebung und davor sollte das schon warnen. Und natürlich, wenn du Liebe bist, Buddhismus, auch 500 Jahre vielleicht vor Christus, Siddhartha Gautama da gelebt, da steht das Mitgefühl und die Liebe zu anderen ganz im Zentrum. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, die Weisheit der Liebe. Eigentlich ist die Liebe oder das Lieben können, das Verstehen können, das Zugewandtsein, der zugewandte Umgang mit anderen, ohne sie zu verurteilen als Menschen, heißt nicht, dass man das alles akzeptiert, was sie tun und sagen, aber diese Fähigkeit vergeben zu können, in Zugewandtheit, in der Erkenntnis, wir sind alle schwache Wesen, steckt alles in uns und wenn die Umstände unglücklich sind, dann werden wir auch zum Verbrecher. Diese Grundannahmen finden wir in allen Religionen und in allen Weisheitslehren und on top, denn es ging denen darum, nicht nur, wie lebe ich ein gutes Leben, wie werde ich glücklich, sondern sie wussten genau, ich werde nur glücklich in der Gemeinschaft, indem ich andere glücklich mache, wie Seneca das gesagt hat. Das hängt ganz dicht beieinander und von daher bin ich auch ein großer, obgleich ich kein Christ bin, wo mich nicht als solcher verstehe, aber ich bin ein glühender Bewunderer, nicht nur von Plato, Buddha oder Konfuzius, sondern auch von der christlichen Ethik, von dem, was Christus gelehrt hat. Und die Bergpredigt, der hebe den ersten Stein. Und da finde ich das alles wieder, was ich gerade gesagt habe und aus der Philosophie kennengelernt habe.
Also das Neue Testament ist für dich mindestens genauso wichtig wie das I ging?
Und das Alte Testament will ich nicht vergessen. Da gibt es wunderbare Jesus Sirach und Weisheitssprüche. Und ich halte auch Seminare darüber, indem ich die Weisheit des Vorderen Orients, da kommt Ägypten, da zahlen Sumer, Assyr und dann kommt auch ganz hoher Stellenwert auch das Alte Testament. Und da ist auch viel Weisheit drin, die dann, was den ethischen Kerngehalt anliegt, alle auf das zuläuft, was auch gerade Tobias so beschrieben hat, auf die Mitmenschlichkeit, auf das tiefe Gefühl für den anderen, dass wir doch eine Gemeinschaft sind, dass wir doch Brüder sind, dass wir alle aus einer Familie stammen, dass wir mit, ja, dass wir mitfühlen sollten und keiner sich über den anderen erhebe.
Tobias, ich habe in deinem Buch ein Zitat gefunden, wo ich bin nicht direkt drüber gestolpert, aber ich habe zumindest länger nachgedacht, was meint er wohl damit? Und jetzt würde mich mal interessieren, wie du es auseinander nimmst. Du hast geschrieben, ein gläubiger Mensch hat ein grundsätzlich anderes Ziel als ein Ungläubiger. Er möchte nicht befriedigt, er möchte erlöst werden. Also Erlösung ist für dich das zentrale Thema?
Da hast du natürlich einen der Schlüsselsätze aus dem Buch zitiert, mit großem Gespür und Instinkt für die Bedeutung des Satzes. Also wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, Erlösung nach dem Tod, die Hoffnung darauf, dass dieses irdische, materielle Leben nicht alles ist, sondern dass es ein anderes, gültigeres, richtigeres, freieres Leben im Reich Gottes gibt, ist eine Hoffnung, die mich trägt, an der ich auch immer wieder zweifle, aber auf die ich hoffe. Und darin steckt eine Zivilisationskritik in diesem Satz, in dem Wort Befriedigung, weil ich natürlich den Eindruck habe, und ich glaube nicht, dass ich mich täusche, dass wir natürlich uns auf die Schulter klopfen können in der westlichen Welt, wie toll unsere technologische Entwicklung sind und was das Internet alles uns für Möglichkeiten und Errungenschaften gebracht hat und wie schnell und praktisch und bequem viele Dinge geworden sind. Aber ich beobachte sehr genau, wie sozusagen viele Leute den entscheidenden Themen des Lebens, den entscheidenden Fragen, auch nach dem Tod, auch nach Dingen, die wir gerade besprochen haben mit Menschlichkeit, davonlaufen mit, sagen wir mal, digitalen Angeboten als Fluchthelfern. Also diese kurzfristige Befriedigung, dieses Hoppen von einem Dopaminschub zum nächsten, das ständige Gefühl, wahrgenommen zu werden, indem man sein Leben mit Impulsen und Reizen und Likes und Konsum und Entertainment, was ja eben heutzutage weitgehend den Alltag bestimmt. Also wir haben uns wirklich in die Hände von wenigen Tech-Propheten aus dem Silicon Valley begeben, die eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wie unser Alltag aussehen soll. Und als jemand, der eben nicht an Elon Musk oder Mark Zuckerberg, sondern an Gott glaubt, verstehe ich immer nicht, warum sich Menschen vom Glauben von Gott gegängelt fühlen, aber ihren Alltag und ihre Daten, auch ein ganz wichtiges Thema, sehr freiwillig viel perfideren, autoritäreren Zwängen ausliefern. Also manchmal schaue ich, ich gehe manchmal ins Kloster und nach 3 Tagen kommt man raus und denkt sich, wie konditioniert sind wir eigentlich alle? Wir führen genau das Leben, das diese Leute sich für uns zusammengedacht und konstruiert haben. Sehr konditioniert, sehr reguliert, wie so Tauben in einer Skinnerbox. Sehr erwartbar. Und das ist ein deprimierender Gedanke. Und das meine ich eben mit kurzfristiger Befriedigung. Ich will nicht kurzfristig befriedigt werden. Ich will zu einer tiefen inneren Harmonie kommen, zu einem stillen Einverstandensein mit allen Aspekten des Lebens. Auch mit den Negativen, auch mit dem Leid, auch mit dem eigenen Tod. Weil ich glaube, dass darin sozusagen ein viel tieferes Glück und Einverstandensein mit der menschlichen Existenz liegt, als dieses ständige Davonlaufen.
Du hast jetzt vorhin im Vorgespräch eben auch erzählt, dass du auch einen heftigen gesundheitlichen Einschlag hattest, eben auch einen Herzstillstand und hast da eben auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Hat das dein Glauben nochmal verändert, also diese Erfahrung der eigenen Endlichkeit?
Das ist eine interessante Frage, weil ich muss wirklich bekennen, dass das meinen Glauben überhaupt nicht groß berührt hat. Das war eine einschneidende Erfahrung, einen Herzstillstand zu haben, die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren, war dann monatelang mit Panikattacken verbunden. Ich habe das alles überwunden, ich bin gesund, aber also ich habe nicht Gott gesehen, als mein Herz stillstand. Trotzdem glaube ich danach jetzt nicht mehr an Gott oder weniger an Gott. Es gibt eigentlich keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Kategorien, weil der Glaube für mich eben nur funktioniert, weil es keinen Beweis gibt. Ja, also wenn ich ihn jetzt gesehen hätte, müsste ich ja gar nicht mehr glauben, könnte aber auch gar nicht mehr glauben, weil es wäre ja ein Beweis. Und ich finde das eigentlich nur schlüssig. Also das hat mein Glauben nicht beeinflusst.
Und dann hast du jetzt gerade, das finde ich sehr schön beschrieben, was dich da antreibt, weswegen du so viel Kraft auch schöpfst aus diesem Glauben. Und da habe ich mich gefragt, wie viel deiner Zeit, also klar, es beschäftigt dich, wahrscheinlich im Hintergrund läuft das immer mit, aber kannst du trotzdem mal so grob beschreiben, sind das 10% deiner Zeit, die du dem Glauben widmest?
Also da muss ich ganz selbstkritisch sagen, es ist gar nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass von morgens bis abends mein Leben sich um Gott dreht. Ich bin kein frömmelnder Mensch, der jede Sekunde in der Kirche verbringt. Mein Ziel ist es, auf das ich hinarbeite, dass der Glaube, das Gefühl, mich mit Gott, mit einer anderen Dimension verbunden zu fühlen, was ganz Alltägliches wird. Das habe ich zum Beispiel bei meiner früheren Freundin als Buddhistin kennengelernt. Die war eigentlich ständig, vielleicht nicht mit meinem Gott, aber sie war durch tägliche Meditation, die hat aber gar nicht viel Aufsehen daraus gemacht, ja? Aufhebens daraus gemacht. Das war mal ganz kurz, das war mal länger. Aber die musste gar nicht bestimmte Momente schaffen. Sie war ständig eigentlich mit dem Jenseits und mit einer transzendenten Ebene verbunden. Und das konnte ich an ihr studieren, wie sie das gemacht hat. Und das ist eigentlich auch mein Ziel. Ich bete morgens, ich bete abends, mal ganz kurz. Das ist manchmal nur ein Stoßgebet, manchmal sind es längere Gespräche. Manchmal merke ich, dass da was stattfindet. Manchmal ist es eher so ein Runterhudeln von Wünschen. Und man denkt sich, oh Gott, das war jetzt aber kein gutes Gebet. Und die Messe wird, je älter ich werde, immer wichtiger. Also diese Regelmäßigkeit, es gibt ja das Gebot, das Sonntagsgebot, das hat schon seinen Grund. Die Regelmäßigkeit, die ständige Wiederholung von etwas. Papst Benedikt hat mal gesagt, das Große wird größer, wenn man es wiederholt. Nur das Belanglose braucht Abwechslung. Mhm. Das ist ein Satz, den ich wahnsinnig gern mag. Und obwohl in der Messe eigentlich immer wieder das Gleiche passiert, merke ich, dass genau durch die Regelmäßigkeit, dass der Glaube nicht erkaltet, dass man immer wieder daran erinnert wird, was es heißt, ein christliches Leben zu führen, dass sich das sozusagen verstetigt und mein Leben dadurch besser und mich selbst auf irgendeine Art freier macht.
Ich habe ja bei dir gelesen, dass eben Rhythmus, Rituale, Traditionen, Demut und Hoffnung, dass das so die Themen sind, das kommt jetzt sehr stark durch, ne, die du findest auch im Gottesdienst oder eben in Ritualen, die dann mit dem Glauben verbunden sind.
Ja, lauter Dinge, die mir sozusagen ein Leben in einer Stadt im 21. Jahrhundert, in der Mediengesellschaft, ich arbeite auch noch in den Medien, eigentlich vorenthält. Es ist ja nie still. Es sind ja wenige demütig, weil alle sich ständig wahrgenommen fühlen wollen, weswegen gepostet wird und kommuniziert wird. Und genau diese Dinge finde ich eben im Glauben, das ist für mich ein wichtiger Kontrapunkt zu meinem ansonsten durchaus sehr säkularen, hektischen Leben. Ich bin viel unterwegs, ich schaue sicherlich auch zu oft aufs Handy. Und genau deswegen fühle ich mich ja so angezogen von dem ganz anderen, so heißt ein Kapitel in meinem Buch, eben ein Ort, der nicht nur ein geografischer Ort ist, sondern auch ein spiritueller Ort ist, der nach anderen Regeln funktioniert. In den kann ich eintreten und in den kann ich wieder raustreten und fühle mich sozusagen danach erfrischt, erquickt, gehalten, gesehen und muss vielleicht nicht alle 10 Sekunden was ins Internet schreiben, damit ich das Gefühl habe, am Leben zu sein.
Jetzt habe ich schon auch verstanden, dass du, oder der Auslöser war für dein Buch war durchaus auch, dass du das Gefühl hast, dass in der aktuellen Gesellschaft du eher kritisch beäugt wirst, also von Nichtgläubigen und eher der säkularen Gesellschaft. Hat sicherlich auch damit zu tun, was in der katholischen Kirche gerade aufgearbeitet wird. Ich glaube, dafür reicht unsere Sendung, unsere Podcast nicht aus, um das jetzt auch noch zu bearbeiten. Aber jenseits von diesen Skandalen, die sicherlich schlimm sind und dringend aufgearbeitet gehören. Was sind denn so Themen, die da kritisch beäugt werden, wenn man in einer modernen Gesellschaft als gläubiger Christ unterwegs ist?
Also du meinst jetzt, wie ich gesehen werde?
Ja,
wie
die Reaktionen?
Naja, also ich merke, es sind glaube ich auch 2 Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Also mein Freundesbekanntenkreis, auch mein Arbeitsumfeld, weite Teile können nicht mehr nachvollziehen, wie man im 21. Jahrhundert an Gott glauben kann, der doch widerlegt ist durch Aufklärung und Wissenschaft, und wie man immer noch in der Kirche sein kann, die doch so viel Schuld auf sich geladen hat. Und ich merke, dass ich gar nicht angegriffen oder kritisiert werde. Dafür sind die Menschen ja zu tolerant und sie wollen ja niemanden diskriminieren. Ich merke aber, wie ich nicht ernst genommen werde als jemand, der sagt, ich glaube an Gott, ich glaube ans ewige Leben. Und das finde ich manchmal fast noch schlimmer. Also so, man findet mich rührend, man findet mich kindlich, naiv, vielleicht sogar zu schwach, um der Wahrheit ins Auge zu sehen. Und ich glaube, dass das Buch schon ein Impuls war, ich will euch mal zeigen, was ist eigentlich Glaube? Was machen Christen eigentlich? Worauf hoffen sie eigentlich? Wie viel Trost liegt auch im Glauben? Ich habe da einen Schatz, den ihr nicht habt. Und dazu kommt, also du hast Missbrauch angesprochen, das ist natürlich eine riesige Katastrophe, muss präzise aufgearbeitet werden, muss so weit wie möglich verhindert werden. Ganz kann man das nie verhindern, nicht nur in der Kirche, sondern in der Gesellschaft. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Kirche und der Glauben in den letzten Jahren sehr stark darauf reduziert wurden. Und dass positive Aspekte, die es ja gibt, im Glauben sowieso, aber auch in der Kirche, tausende von Menschen, die im Namen Gottes und in der Kirche auch Gutes tun, ja, seelsorgerisch tätig sind, sterbende, einsame, kranke Menschen, behüten, sich kümmern, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass viele Leute sich nicht mehr vorstellen können, dass es außer Missbrauch und Vertuschung noch ganz andere Dinge in der Kirche geben könnte. Und das wollte ich eben beschreiben, auf einem sehr persönlichen Weg. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
Und wie waren dann die Reaktionen? Zum einen, also es kam ja offensichtlich schon auf dein Stück im SZ-Magazin, viele positive Reaktionen von Menschen, die das ähnlich sehen wie du, die das ähnlich erfahren, aber eben auch die ein oder anderen Zweifler, die mit denen man sich ja auch gerne auseinandersetzt.
Nee, also ich habe ja damals eher mit einem Shitstorm gerechnet, weil eher kirchenkritisches, linksliberales Milieu, die Süddeutsche Zeitung, und ich habe 500 Briefe und Mails bekommen, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. 80% waren positiv, 20% waren negativ, aber auch die negativen waren nicht diese üblichen Hate-Mails, die man auch als Journalist heutzutage auch immer bekommt, sondern tastend, fragend, neugierig, den Austausch suchend, und es hat mich umgehauen. Und da wusste ich dann auch, okay, da ist dann, offensichtlich empfinden viele Menschen es so. Und offensichtlich sind es auch viele Leser der Süddeutschen Zeitung ganz anders, als man sich es vielleicht immer so vorstellt. Also es ist alles immer viel widersprüchlicher und bunter als diese Schubladen, die man immer so im Kopf hat. Und jetzt auch an dem Buch, das ist ja jetzt, wir sprechen heute erscheint das Buch, und ich habe schon ganz viele Anfragen, auch von Medien. Wir sitzen jetzt hier und reden darüber. Es scheint in unserer Welt irgendeine Lücke zu geben, die viele Menschen spüren. Und die liegt genau in dem Thema, über das wir heute sprechen. Also wir sind so weit, was die Technik, die Technologie betrifft. Und trotzdem gerät irgendwie alles aus den Fugen. Wie kann das sein? Und ich glaube, dass dann nicht nur das Christentum, sondern überhaupt Spiritualität, auch praktische Philosophie, was ist das Wesentliche im Leben, dass das eben ganz wichtig ist.
Albert, wenn du das so hörst, denkst du, du müsstest vielleicht auch mal wieder jenseits von der Konfirmation deiner Tochter in der Kirche vorbeischauen?
Nein, brauche ich nicht. Ich habe meine Heimat in der Philosophie gefunden, aber ich nehme sehr in diesem Gespräch zur Kenntnis, und es tut mir gut, wie nah die Dinge beieinander sind. Und Tobias spricht viel vom Wesentlichen, auch gerade was er zum Schluss gesagt hat, dass das Wesentliche ein Gegenpol zu unserer Konsumgesellschaft, zu diesem Materialismus, zu dieser Informationsflut, zu diesem gesehen werden wollen, zu dieser Like-Gesellschaft, kann ich alles gut nachvollziehen. Philosophie war und ist immer, praktische Philosophie auf jeden Fall, immer der Gegenpol dazu. Man hat die schon zu Platons Zeiten die Philosophen als verrückt bezeichnet. Er machte sich doch, ja, wir rücken aus der Reihe der Masse, wie Tobias auch gesagt hat, die sich vor sich selbst flieht, die im Konsum und im Genuss und im Kick ihre wesentlichen Bedürfnisse betäubt, die sie zu wahrhaft zu befriedigen nicht imstande sind. Und da sind wir bei dem Manko, was uns fehlt. Die Menschen im Allgemeinen sehnen sich nach was ganz anderem als nach Konsum und merken, die meisten merken es nicht. Diese Verbundenheit, das Zwischenmenschliche, dass die gelingenden Resonanzachsen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, die liegen auf einem ganz anderen Niveau als unsere Gesellschaft, die Unglaubliches zustande gebracht hat und wahnsinnig viel uns erleichtert hat und uns Genüsse zuschaufelt, was sie nicht befriedigen kann. Und das spürt jeder. Und wenn die Menschen krank werden, und sie werden zunehmend krank, auch gerade in den fortschrittlichsten Gesellschaften, wo kaum noch einer ohne Psychotherapeut durchs Leben läuft, da zeigt sich doch, dass wir offensichtlich diese Gesellschaft keine gute Möglichkeit gibt, die wesentlichsten und tiefsten Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, eigentlich gibt sie da gar nichts für. Sie hält sich mit Konsum und mit kapitalistischen System von Profit, und da hält sie mich, schafft sie großartig, hält sie sich über Wasser, aber das andere befriedigt sie eben nicht. Und dafür ist Religion eine Möglichkeit oder die Philosophie eine andere. Ich selbst, ich nehme das gerne zur Kenntnis, ich unterrichte auch buddhistische Philosophie oder Religion, und wie schon erwähnt, auch kommt die christliche Ethik in meinen Seminaren durchaus zur Sprache. Aber ich selbst bleibe Philosoph, und und das genügt mir, und da finde ich meine Verwirklichung drin, da finde ich den Sinn meines Lebens drin, und alles das, was Tobias auch genannt hat, was unsere tiefsten Bedürfnisse auch befriedigen kann, sie glücklich stimmt und uns die Möglichkeit gibt, mit uns selbst ins Reine zu kommen. Also das brauche ich nicht in eine Kirche zu gehen.
Ergänzungsfrage, der Tobias hat ja vorhin auch von seiner früheren Freundin erzählt, die eben praktizierende Buddhistin war. Ich habe es ja so wahrgenommen, der Buddhismus wird ja häufig auch eher als eine Philosophie, denn als eine klassische Religion gesehen, also die eben auch gut als Ergänzung zum christlichen Glauben funktionieren kann. Also gerade der Zen-Buddhismus, den ja die Jesuiten nach Europa gebracht haben, ich glaube,
da. Enomia Lassalle, yes. Genau. Also das ist schon toll. Man glaubt nicht den Buddhismus, sondern man praktiziert ihn. Und das finde ich schon so toll. Ja, wenn man das Christentum praktizieren würde, dann würde ich sie alle lieben. Ja gut, ich versuche mich sowieso alle zu verstehen und alle zu umarmen. Auch Christen. Ich habe überhaupt gar keine Vorurteile. Und richtige Christen, die so wirklich diese Ethik verinnerlicht haben und sie leben, da habe ich allerhöchst, ziehe ich den Hut vor als Philosophie und muss ich sagen, ich erreiche das nicht. Und das gilt für alle Religionen. Sie haben alle eine hervorragende Ethik, vielleicht nicht immer ganz stimmig, da gibt es dann auch in der Überlieferung manche Passagen, naja gut, da kann man mit der Stirn runzeln, aber im Kern haben sie immer eine gute Botschaft, die immer darauf abzielt, gelingendes Zusammenleben zu fördern und möglich zu machen. Und das finde ich ganz toll und das ist auch die Kernaussage der praktischen Philosophie der Antike in Ost und West.
Tobias, das Thema, du hast vorhin erzählt, dass du auch hin und wieder mal ins Kloster gehst. Jetzt hier, und ich stelle mir dein Leben eben so vor, dass du viel arbeitest, auf der einen Seite auch in kreativen Prozessen ja drin steckst. Gibt es da aber einen festen Rhythmus von Ora et Labora, den ja große praktizierende Katholiken so festgelegt haben?
Also ich glaube, ich bin nochmal, mir ist beim Schreiben des Buches ein Zusammenhang aufgefallen. Innerhalb des Christentums bin ich, vor allem was die Ästhetik betrifft, sehr angetan von einer durchaus strengen und traditionellen oder traditionalistischen Seite des Christentums. Also ich gehe zum Beispiel gern in die alte lateinische Messe, die von vielen abgelehnt wird, im Sinne von, das ist zu reaktionär. Ich würde nicht sagen, das ist die allein gültige Messe, aber ich kann da Ehrfurcht empfinden. Ich fühle mich Gott in ihr nahe. Das ist eine vollkommen unpolitische Veranstaltung für mich. Und ich gehe so, ich war jetzt zweimal für Exerzitien in einem sehr strengen Benediktinerkloster in Südfrankreich. Das ist eine magische Erfahrung. Habe ja vorhin gesagt, ich bin viel gereist in meinem Leben, aber so irritiert worden wie in diesem Kloster bin ich noch nie. Man hat wirklich das Gefühl, man sei ins Mittelalter gereist. Strenge Stundengebete, keine Technik, die Mönche kriegen nicht viel mit von der Welt. Es ist sehr kontemplativ, es wird eigentlich den ganzen Tag gebetet und geschwiegen. Und ich habe ein geistliches Gespräch mit einem der jungen Mönche geführt, das kommt auch in dem Buch vor. Zwei Zitate will ich daraus kurz zum Besten geben, weil die zu dem passen, was du vorhin gesagt hast. Das, worauf ich Lust habe, ist nicht notwendigerweise das, was mir in der Tiefe gut tut. Das passt genau zu dem Thema Konsum, Entertainment, Befriedigung. Und einmal habe ich ihn gefragt, ob er mehr an Gott oder an der Kirche zweifelt. Und seine Antwort war, ich zweifle an mir selbst.
Das ist gut, ja.
Auch da kann man sehr viel lernen, worum es auch im Christlichen, aber nicht nur christlich, aber so fang erst mal bei dir an, ja, bevor du mit dem Finger auf andere zeigst, Menschen, Institutionen und so weiter. Wär du ein anderer? Also ich habe das Gefühl, mein Leben ist so frei. Ich führe wirklich ein zeitgemäßes Leben. Ja, bin viel unterwegs, manchmal auch hektisch und Zug hier und ICE-Bordrestaurant da und da muss ich einen Text abgeben und jemand ruft am Handy an. Dass ich genau deswegen diese Strenge schätze, auch von so kontemplativen Orden oder dieser alten lateinischen Messe, weil sie meinem Leben eine Ordnung, eine Struktur, einen Rhythmus gibt, den mein sonstiges Leben nicht hat. Ich habe zum Beispiel keine Kinder, was ein wichtiger Punkt ist. Ich bin sehr frei, ich habe wenig Verantwortung als Mensch, als 49-jähriger Mann. Und deswegen suche ich fast so Autoritäten manchmal oder so eine Struktur, die mir gegeben wird von außen, die ich dann annehmen kann, die ich freiwillig annehmen kann. Und andere erwarten im Glauben, glaube ich, was ganz anderes. Aber das können sie auch kriegen, weil es eben ganz viele Aspekte in der Kirche und im christlichen Glauben gibt, von der Strenge über die Milde und von reformerischen, liberalen Formen des Glaubens hin zu so traditionelleren Formen. Ich glaube, da kann sich jeder rauspicken, was einem gut tut.
Was würdest du denn jetzt zu unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn die sich davon angesprochen fühlen, naja, vielleicht auch ein bisschen was wiederentdecken, was ihnen über die Zeit verloren gegangen ist? Wie nähert man sich denn als jemand, entweder der noch nie da war oder der die Kirche wiederentdecken möchte oder den Glauben wiederentdecken möchte, wie nähert man sich dem wieder an?
Naja, die Empfehlung ist das Offensichtliche, also Gott mal wieder eine Chance geben. Ich habe was Lustiges gelesen neulich. Es gibt ja so Bestrebungen zu sagen, Gott ist, also so gesellschaftspolitisch aus der Woken-Ecke, Gott ist eine Frau, Gott ist queer, Gott ist garantiert nicht weiß. Da muss ich sagen, ihr habt von Gott überhaupt nichts verstanden. Ja? Also wir sollen uns Gott nicht vorstellen, wir sollen ihm zuhören. Gott hat keine sexuellen Präferenzen und auch keine Hautfarbe. Das ist eine rührende Vorstellung. Wir können uns ihn nicht vorstellen. Aber wir können ihm zuhören. Und wir können ihm zuhören, indem wir im Evangelium lesen, in der Bibel lesen, indem wir in die Messe gehen, ohne Vorurteile. Wenn eine Messe komisch ist, vielleicht mal mit einer anderen probieren, weil es sind auch persönliche Vorlieben. Ja? Es gibt ganz unterschiedliche Predigten, ganz unterschiedliche Messformen. Einfach mal wieder zuhören, weniger reden, mehr zuhören, die Ohren aufsperren und sich überlegen, ob diese, du hast es ja vorhin gesagt, tiefe Weisheit, selbst wenn du nicht an Gott glaubst, steckt so viel Weisheit im Evangelium und in der christlichen Botschaft, dass sich das im eigenen Leben niederschlägt, wenn man immer wieder versucht, diesem Weg zu folgen. Und wer weiß, wenn man damit anfängt, glaubt man vielleicht sogar irgendwann an Gott, wenn man das Gefühl hat, da war er aber, oft im Nachhinein. Also in meinem Buch steht ein Satz, man muss anfangen zu glauben, um irgendwann glauben zu können. Also das ist mein Tipp, ich würde einfach mal anfangen.
Und das Ganze eher losgelöst von der Institution Kirche und sich selbst sozusagen eine Art Best-of zusammenzumixen oder durchaus auch der Institution Kirche nochmal eine neue Chance zu geben und speziell jetzt in deinem Fall katholische Kirche?
Naja, das ist eine schwierige Frage, weil es so individuell ist. Ne? Wenn jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Kindheit oder sogar mit Missbrauch oder so, bin ich der Letzte, der sagt, du musst dahin gehen, wo dein Trauma reproduziert wird. Ja, ich habe größtes Verständnis für Leute, die aus ihre persönlichen Gründe haben, um mit der Kirche nichts mehr zu tun haben zu wollen. Für mich gehört es zusammen. Für mich ist die Kirche, sie hilft mir dabei, diese Dinge einzuhalten, sie mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, Orte, Zusammenhänge zu schaffen, an denen ich dann daran erinnert werde, worum es in einem christlichen Leben geht, was Gott ist und sein könnte. Ich glaube auch, dass es mit gewissen Pflichten und Auflagen verbunden ist. Wenn jeder nur macht, was er will, dann ist es keine Religion mehr. Es ist schon bis zu einem gewissen Grad auch eine Unterwerfung, eine freiwillige Unterwerfung. Aber das würde ich niemandem vorschreiben, wie nah er das mit der Institution verknüpfen muss oder nicht. Für mich gehört es zusammen, wenn jemand die Kirche nicht braucht und an Gott glaubt, kann er das auch machen, selbstverständlich.
Dann würde ich den Albert bitten, dass er, wir sind auf der Zielgeraden, das vielleicht nochmal philosophisch einordnet und abbindet, was wir heute vom Tobias gehört haben. Ich fand es sehr inspirierend. Ich würde sagen, bei mir ist noch viel Luft nach oben, das immer wieder zu leben. Ich habe natürlich jetzt auch die Fährte der praktischen Philosophie aufgenommen, aber ich habe heute einmal mehr gemerkt, dass man es gut verbinden kann, glaube ich. Dass da viel Gemeinsamkeiten drinstecken und das Kontemplative zum Beispiel, was man im Zen-Kloster ja häufig sucht, das kann man, denke ich, genauso gut im Gottesdienst erstmal suchen.
Ne? Ja, das gibt es, glaube ich, wirklich in allen Religionen, diese Form.
Ja, ich fand das Gespräch auch so gut und ich möchte anknüpfen an das, was du zum Schluss gesagt hast. Also aus philosophischer Sicht könnte man das auch so formulieren, du musst dahin gehen, wo du dich selbst findest. Dort findest du das Göttliche oder den Gott. Das würden einige Philosophen, die gar nicht einer Religion angehören, auch unterschreiben. Also in dir selbst ist alles und du bist auch nichts anderes als alles. Tattvam Asi, heißt es in den Upanishaden, das bist du. Also das würde ich sagen, nicht zu einer Religion. Geh zu dir selbst und dort findest du das Göttliche.
Und aber dann kann es aber durchaus auch...
Natürlich, ritualisieren für Gemeinschaften. Jede religiöse Gemeinschaft, die wirklich miteinander fühlt und miteinander das Gute verfolgt und versucht zu verwirklichen, ist lobenswert und lebenswert.
Ich würde ja noch, und das ist meine Abschlussfrage an dich, Tobias, ich habe ja das Gefühl, dass auch eben wieder unterschiedliche Leute in die Kirche gehen sollten, in der Kirche eine Chance geben sollten. Also so, du bist ja auch nicht gerade der Prototyp des Katholiken, so wie man ihn sich vorstellt, aber eben eine echte Bereicherung natürlich mit deiner teilweise weltlich sehr stark beeinflussten Sicht Und dann würde es ja besonders spannend werden, wenn es eben nicht so eine gleichgeschaltete Menge ist, sondern wenn das möglichst unterschiedlich ist, so in allen Konfessionen letztlich, ne?
Ja, also wobei ich sagen muss, also ich gehe sehr gerne in die Sonntagabendmesse in der Theatinerkirche. Das ist eine gelebte Diversität. Also das darf man nicht unterschätzen. Wenn Journalisten Diversität fordern, dann bin ich dann manchmal zu Geburtstagen oder Hochzeiten eingeladen und ich merke, also so viel Diversität ist da gar nicht in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ihr schaut alle ziemlich ähnlich aus, ihr kauft in den gleichen Geschäften, ihr schaut die gleichen Netflix-Serien. Da ist der Gottesdienst in der Theatinerkirche diverser, ja, was Nationalitäten betrifft, Alter betrifft, überhaupt Menschentypen betrifft. Ja. Also das ist wirklich eine bunte Mischung und das erfüllt mich ganz ehrlich jedes Mal wieder mit Freude. Aber natürlich ist es wichtig, was du sagst, dass deswegen habe ich es, glaube ich, auch geschrieben, so im Sinne von, wenn du gläubig bist, du musst nicht den ganzen Tag mit der Bibel unter den Arm rumlaufen und lebensfern sein, ja, und vielleicht keiner Frau oder hübschen Mann hinterher schauen. Ganz im Gegenteil, ja, also erkenne die Fülle an Schönheit und Geheimnis im Leben und denk aber halt auch gelegentlich an Gott. Es lässt sich ein zeitgemäßes Leben, lässt sich wunderbar mit dem vermeintlich unzeitgemäßen Glauben verbinden und das ist genau das, was ich versuche, jeden Tag hinzukriegen.
Ich glaube, besser wird's nicht mehr. Das war ein wunderbares Plädoyer zum Abschluss. Danke euch beiden, danke Albert, danke Tobias für die Diskussion oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, es war eigentlich vor allem ein Gespräch von drei suchenden und teilweise findenden Typen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich weise jetzt nochmal explizit auf dein Buch hin. Das heißt eben Unter Heiden von Tobias Haberl, erscheinen im BTB Verlag. Ab heute, wenn wir diesen Podcast, diese Folge ausstrahlen, dann ist es vermutlich schon 1-2 Wochen am Markt. Hoffentlich auf den vorderen Rängen der Amazon- und Spiegel-Bestsellerlisten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit und würde mich freuen, wenn du hin und wieder mal bei uns vorbeischaust, um zu berichten, wie sich dein Leben weiterentwickelt.
Danke für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
Ja, danke.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com